Also ich möchte den Impuls des Heiligen Geistes folgen und er dringt mir regelrecht. Und wir kommen jetzt aus der Lobpreiszeit und wir gehen jetzt in die Anbetungszeit. Ich möchte das weitergeben, was ich jetzt gerade so einen Impuls gekriegt habe. Und ich möchte in die Runde fragen, wer von euch hat so bedrücktes Gefühl von Angst, von Sorge, von Not, von Schwierigkeit in sich? Gibt es da Leute? Habt ihr Angst? Habt ihr Not? Habt ihr Schwierigkeit? Ich kenne jemanden, der ist beauftragt worden von Jesus. Und der möchte dir genau an dem Punkt begegnen. Es ist der Heilige Geist. Jesus hat der Heilige Geist gesandt, damit wir hier gerade so verharren, wie wir bleiben, sondern er möchte uns ein Helfer sein. Der Heilige Geist möchte uns ein Tröster sein. Er möchte uns einfach beiseite stehen, unser Parakletos, der Rechtsanwalt. Er möchte uns beistehen. Und ich habe so den Impuls gekriegt, dass die Leute, die das betrifft, die sind herzlich gern eingeladen hier vor und ich würde gern für euch beten, wenn ihr da die Freiheit habt. Herr Jesus, ich danke dir für den Moment, Herr. Und ich bitte dich, Vater, dass du die Verheißung, die Jesus uns geschenkt hat, hier sichtbar und offenbar werden lässt, Herr. Dass der Heilige Geist kommt und dass er Tröster und Helfer und Beistand ist. Und dass die Herzen erfüllt werden mit Kraft aus der Höhe. Dass sie diese Furcht und diese Ängste unter die Füße kriegen, nicht weil sie das machen, sondern weil der Geist Gottes ihnen hilft, Herr. Und Vater, ich danke dir für den Moment, Herr, dass dein Heiliger Geist hier in unserer Mitte an die Herzen wirken darf, wie er das möchte. Dass er Besitz nehmen darf von uns. Dass er uns am inwendigen Menschen stärken darf, Herr, und dass er uns Weisung gibt und uns Führung und Leitung. Und Vater, ich danke dir dafür. Dir, Jesus, alle Ehre und allen Lobpreis und alle Macht und alle Herrlichkeit. Alle Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.
Ich habe auch noch einen Eindruck von Gott. Und ich denke, wir sollten nur beten für die Kranke.
Und das möchte ich, so weiter, ja.
Das möchte ich jetzt noch tun. Und zwar für Menschen, die hier sind, und aber auch für Menschen, die zu Hause oder am Livestream sind. Mhm. Herr, wir preisen dich, Jesus, dass du am Kreuz, als du ausgerufen hast, es ist vollbracht, dass du da auch unsere Krankheit schon getragen hast und es ist schon erledigt. Herr, und so bitte mir dich, dass das, was du am Kreuz erworben hast, und was in der unsichtbaren Welt Realität ist, dass das auch in der sichtbaren Welt Wirklichkeit wird. Wir sind geheilt durch deine Wunden. Und so bitte ich dich für jeden, der leidet am Körper, an der Seele, dass du ihn berührst, dass du sie berührst. Und dass wir erfahren dürfen, du bist der Lebendige und du bist der Herr, unser Arzt. Amen.
Amen. Halleluja. Also mir hat das erste Lied total touched. Mal gucken, ob ich mal gekritzeln und lesen kann. Führe mein Innerstes zur Ruhe. Stell den Frieden in mir her. Ich finde es so stark, weil das Lied passt genau sehr gut zu meiner Predigt. Okay, also wir hatten jetzt exakt 2 Jahre durchgetaktete Informationen zu einer Infektionswelle. Dessen Name ich hier gar nicht nennen möchte, weil es ist allen bekannt. 2 Jahre waren die Medien gespickt mit Nachrichten und Talkshows vor einem Sender zum anderen. Permanent überschlagen sich die Zahlen, wurden Experten interviewt sowie These und Gegenthese ausgetauscht. Und jetzt? Seit circa 2 Wochen gab es in der Medienlandschaft eine abrupte Veränderung, oder? Das hat, glaube ich, jeder mitgekriegt. Die Botschaft über die Infektionswelle rückt in den Hintergrund, erscheint bloß nur als Randnotiz und plötzlich ist hier eine Situation, die an Wichtigkeit alles andere überschlägt. Und ich habe immer wieder, wenn ich an die Situation denke, was eigentlich gerade abgeht seit den letzten 2 Jahren, das Schlagwort, die Überschrift von dem Autor Peter Orzechowski ist bestimmt jemand bekannt, vom Chaos zur neuen Weltordnung im Hinterkopf. Es ist schon erschreckend, wie viel von diesen Wirrköpfen auf diesem Planeten eigentlich umhergeistert, oder? Im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich, überall sind so Typen, die meinen, ah ja, wenn es uns schlecht geht, wenn es jedem gleich schlecht geht, dann geht es der Welt besser. Und es gibt einen Ausdruck, ich meine, er kommt aus den USA, War sells. Was für ein Irrsinn, oder? Wenn alles zerstört ist, so die Idee, dann kann man quasi neue Märkte erschließen und die eigenen Produkte entsprechend platzieren. Das heißt, ein kaputtgeschossener Kühlschrank muss ersetzt werden durch einen neuen Kühlschrank. Bloß in dem Ganzen, wenn keiner da ist, der den Kühlschrank benötigt, hat sich eigentlich der Gedankengang in eine Sackgasse verlaufen, oder? Da kann ich meinen Kühlschrank platzieren, wo ich will. Wenn keiner mehr da ist, der den kauft, dann bringt es auch nichts, dass ich den platziere. Und so gibt es unterschiedlichste, seltsamste Gedankengänge, auch im Bereich der Propheten, Seher, Wahrsager, wie sie auch alle heißen, Nostradamus, Baba Vanga, Alois Irrmeier oder sonst irgendwelche. Und interessant, ihre Äußerungen, die führen eigentlich immer in die Finsternis. Düstere Weissagungen, die direkt ins Chaos führen. Es endet im Negativen, Zerstörung, Vertreibung, Tod. Ich sehe da drin bloß eure Handschrift. Und das ist die Handschrift vom Luzifer. Meine Frage bei all den düsteren Vorhersagen ist die, wann geht diese Molltonart wieder in der Dur über? Wann wird es endlich wieder heller? Wann wird es freundlicher? Wann habe ich Friede? Und im Mittelpunkt all dieser düsteren Geschichte, die mir scheint eher Gruselgeschichte ähneln, um kleine Kinderangst einzujagen, wird Gott damit verherrlicht? Mit all dem Chaos, was da gerade so abläuft. Woher kriegen wir eigentlich richtige Weisung, echte Führung, echte Leitung in die richtige Richtung, die auf den Weg des Friedens führt? Also, ich glaube, mit Panikmache, wenn ich so Jesus' Leben betrachte, Jesus ist in einer Situation eingeboren worden, sie sind ein besetztes Land gewesen, da sind Militärs unterwegs gewesen, jeder hat irgendwie Angst haben müssen um sein Leben und Jesus hat eine ganz andere Geschichte geschrieben in dieser Situation. Er hat eine ganz andere Geschichte geschrieben und die Jünger, die waren geborgen bei ihm, sie waren in seiner Nähe
Und sie war quasi wie unter einem, wie bei einer Glucke unter die Flügel geborgen. Das außenrum so, das hat sie dann quasi gar nicht mehr so tangiert, hat man so den Eindruck. Sie war in der Nähe von Jesu und sie war sicher. Wir Menschen brauchen Weisung, wir brauchen Führung. Wir wollen gern wissen, wo es lang geht. Und wenn die Weisungen zum Leben führen, dann kann man beruhigt sein. In Micha 4, da gibt es so eine tolle, und die lese gerade in der Situation, lese ich die, und da heißt sie Micha 4, und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge, und erhaben wird er sein über die Hügel, und Völker werden zu ihm strömen, und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr werden sie Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken. Was für eine tolle Verheißung. Und ich habe so das Gefühl, ah, das tut gut. Kein Alois, wie heißt er, irgend so ein düsterer Prophet da oder ein Nostradamus, der eigentlich immer nur Zerstörung prophezeit, immer nur kaputt machen. Hier, es gibt Möglichkeit, in eine andere Richtung zu gehen. Es gibt Möglichkeit für Friede und da muss sich ein Herz dazu aufmachen, in die Richtung zu gehen und sage, nee, Krieg ist nicht. Krieg macht kaputt. Und der Mensch ist dazu fähig, Friede zu halten oder nicht Friede zu halten. Und es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, Friede zu halten. Interessant war, Mose bekam in der Wüste, geh mal in eine andere Richtung, von Gott die Weisung, das Volk Israel nicht an der Mittelmeerküste, weil der Weg zum Frieden ist ein komplizierter Weg, das ist kein einfacher Weg. Also anhand diesem Bild möchte ich das so ein bisschen darstellen. Mose kriegt also die Weisung von Gott, dass er das Volk Israel, als sie aus Ägypten raus sind, nicht direkt an der Mittelmeerküste entlang ins verheißene Land führt, was ein wesentlich kürzerer Weg gewesen wäre, sondern er musste einen Umweg machen. Also eigenartig. Und es heißt da, dass sie machten von Gott gewollten Umweg, um kriegerische Auseinandersetzungen mit den Philister aus dem Weg zu gehen. Also Gott wollte nicht, dass sie direkt hier in den Krieg reinlaufen. Das ist nachzulesen im 2. Mose Kapitel 13, Vers 17. Wenn Gott einen Weg bahnt, erscheint es uns doch oft als ein komplizierter Weg. Im Reich Gottes gibt es keine Abkürzungen. Es ist echt interessant, wenn Gott einen rausführt aus der Misere, dann führt er einen guten Weg. Und so ging es ihnen. Also sie gingen durch die Wüste direkt zum Schilfmeer. Das ist ein bisschen eigenartig. Anstatt der direkte Weg ins gelobte Land zu gehen, laufen sie durch die Wüste und komme direkt vor dem Meer. Pum, Sackgasse. Gell? Um sie rum die Wüste. hinter ihnen der Feind, die Ägypter, die hochgerüstet waren, bis an die Zähne bewaffnet und nur darauf gewartet haben, das Volk wieder abzumetzeln, sie wieder in Gefangenschaft zu führen. Und du denkst doch, was soll das? Vor dir das Meer, um dir rum die Wüste, hinter dir die Ägypter und über dir die Geier, die schon drauf wartet, bis sie die Vesper kennen. Also wie das Ganze endet, kann man im Kapitel 14 dann nachlesen. Gott schafft einen Ausweg. Gott schafft einen Ausweg. Als Jesus am Kreuz hing und sein Leben ausgehaucht hat, war das ein Endpunkt. Wir sind mit dem Tod permanent konfrontiert. Da gibt es nichts zu beschönigen. Der Tod ist auf diesem Planet allgegenwärtig. Und er markiert ein deutliches Zeichen, nämlich das Ende. Und sobald der Tod eingetroffen ist, da geht es nicht mehr weiter. Es ist vorbei. Und man hat so den Eindruck, die düstere Vorahnungen von diese Seher und Wahrsager, diese Typen da, Nostradamus, Baba Vanga oder wie sie alle heißen, die gewinnen dann an Kraft. Die düstere Vorahnung scheinen doch Kraft zu haben und diese dunkle Gestalt der Finsternis eventuell doch recht. Das Meer war vor ihnen, also die Wüste um uns, die Ägypter hinter uns und nicht zu vergessen die Geier über uns. Gell? Dann wäre alles hoffe sinnlos. Aller Glaube eine Illusion. Aber du musst durch das Wasser gehen, um auf die andere Seite zu kommen. Du musst durch das Wasser gehen. Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dort wollen wir hin. Dort wollen wir hin. Und er sagt, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos im Frieden befunden zu werden. Das hat mich an die Situation erinnert, als Jesus dieses Gleichnis erzählt von der Hochzeit. Da ist eine Hochzeit abgehalten worden und der Hausherr hat seine Knechte ausgesandt, um die Leute einzuladen und hat ihnen gesagt, ja, ich feiere Hochzeit, ihr seid herzlich eingeladen. Und der Euer hat gesagt, ich habe mir jetzt gerade erst einen Ochse gekauft, ich muss mich um den kümmern, es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Oder der Euer hat gerade geheiratet, der hat keine Zeit, der andere hat ein Geschäft. Und so kann man verschiedene Dinge damit reinnehmen. Jeder war beschäftigt. Und er hat keine Zeit gehabt, um diese Einladung wahrzunehmen. Und dann hat der Herr zu diesen Knechten gesagt, geht an die Hecke und Zäune und ladet ein, wen ihr findet. Und die sind herzlich eingeladen. Und dann haben sie alle möglichen Leute eingeladen, von groß bis klein. Und dann war da aber bei dieser Hochzeit einer dabei, der hat kein hochzeitliches, keine schöne Klamotte angehabt. Gell? Der war irgendwie in seiner Arbeitskleidung, ist der da rein. Und der hat ihn gefragt, wie bist denn du hier eigentlich reingekommen? Und er ist, und in diesem Gleichnis geht Jesus mit diesem Typ, der da reingekommen ist, sehr hart ins Gericht. Er wird gefesselt und in die Finsternis ausgeworfen. Und ich habe gedacht, Mann, Herr, was ist da passiert? Was ist da passiert? Der Typ ist nicht durchs Wasser gegangen. Der Typ ist nicht durchs Wasser gegangen. Das heißt, Wir müssen die neuen Kleider des Heils anziehen und das alte, die alte Klamotte, das alte Leben hinter uns lassen. Wir müssen uns unser altes Wesen ablegen und das Wesen Jesu anlegen. Und es heißt an einer Stelle, dass in der Offenbarung, dass die Leute, die da gefunden worden sind, in ihre weißen Kleider, dass, da wurde er gefragt, wer sind die? Und er hat gesagt, das sind diejenigen, die ihre Kleider, das ist ihr Handeln und ihr Tun, gewaschen haben im Blut des Lammes. Sie haben sich reinigen lassen. Jesus selber sagt an einer Stelle, wir werden von Krieg und Kriegsgeschrei hören und es wird eng, es wird herausfordern. Lass dich nicht beirren. Lass dich nicht beirren. Erhebt eure Häupter, sagt Jesus, denn eure Erlösung ist nahe. Wir können uns einfangen lassen von den ganzen Bildern, die in die Informationen, die in die Nachrichten kommen, oder wir können sagen, nein, ich bleibe unter den Fittichen Jesu. Ich bleibe bei Jesus, ich gehe mit ihm. Und ich handle nach seinem Wesen, ich handle so, wie er handeln würde. Und ich will das tun, was er tun würde. Jesus war als er dort am Kreuz hing, für uns betrachtet, am Endpunkt ankommen. Jesus war nicht an einen Endpunkt gekoppelt. Als er dort in Jerusalem vor den Tore am Kreuz hing, verblutete und qualvoll erstickte, er hatte die Kraft, sein Leben zu geben oder es zu behalten. Und wisst ihr, er hat sich für uns entschieden. Er hat sich für uns entschieden. Er hat diesen Endpunkt, diese Herausforderung angenommen und hat gesagt, ich mache das, damit ihr leben könnt und damit ihr frei sein könnt. Und das Interessante ist, wer bei ihm anklopft, dem wird Einlass gewährt. Und da weist niemand zurück. Wir müssen durch das Wasser gehen und die Wüste und die Feinde hinter uns lassen. Wir müssen unseren Blick darauf richten, dass wir in die Richtung gehen, die Jesus uns vorweist, die Jesus uns weist und sagt, geh auf dem Weg und das ist ein guter Weg. Auch wenn es für uns manchmal so erscheint, wie es wird immer enger und immer schwieriger, immer wenn du auf dem Todelager bist, dann, so, ich glaube, enger geht es gar nicht mehr. Enger geht es gar nicht mehr. Du kannst dein Leben aus deiner eigenen Kraft nicht festhalten. Es funktioniert nicht. Wir werden in die Richtung gehen, die Jesus uns weist. Jesus selber sagt von sich, und das haben wir letzte Woche gehört, Jesus sagt von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr sterben, auch wenn er gestorben ist. Oh, das ist so ein Satz, da hebe ich mich so drauf fest. Und ich muss mich nicht krampfhaft an dem festhalten, was hier ist. Öfters gucke ich mir daheim meinen Garten an und denke, komm, wir haben so einen schönen Garten. Den Garten kann ich gar nicht mitnehmen. Ich kann hegen und pflegen und sagen, wow, super, das ist alles so schön, wenn da die Blumen dann anfangen wieder mit wachsen. Und ich fand es so interessant. Wir haben Salat genommen und haben den runtergeschnitten und dann war unten nur dieser Stumpe übrig. Gell? So. Und normalerweise nimmt man das Ding und kommt in den Kompost. Ich habe jetzt mal angefangen, diese Wurzeln, ob das jetzt Stangensellerie ist oder Salat oder Fenchel, habe das genommen und habe es in ein Wasserglas rein. Und das Zeug wächst wieder. Und jetzt habe ich es in Töpfe eingepflanzt. Und aus diesem Nichts, aus diesem fängt plötzlich wieder an, was zu wachsen. Und es ist so herrlich zu sehen. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Jesus lebt. Und er ist die Auferstehung und das Leben. Und an ihm können wir festhalten. An ihm können wir festhalten. Er ist unser Dreh- und Angelpunkt. Er ist derjenige, von dem der Karl immer geschwärmt hat. Und ich möchte auch von ihm schwärmen. Also mir geht an dem Punkt durchs Wasser hinein in das gelobte Land. Das ist auch ein Bild auf die Taufe hin. Wenn jemand noch nicht tauft ist, Leute, lasst euch taufen. Das ist viel mehr als bloß eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Hier machst du genau diesen Schritt durch dieses Schilfmeer durch, aus Feindesland rüber in das Land seiner Herrlichkeit, dort wo er ist. Also ich mag den Micha, diesen Propheten, das ist einfach, ich würde das einfach gerne nochmal lesen. Und wenn es euch nichts ausmacht, ich lese es gerne nochmal. Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird er sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berge des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr werden sie Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn, der Herrscher, hat geredet. Das erinnert mich ein bisschen an den ersten salomonischen Tempel. Als Salomo den Tempel baut hat, dann kam, als sie ihren Gottesdienst gefeiert haben, kam die Herrlichkeit Gottes, kam runter in einer Wolke. Und es war nur herrlich. Wenn da die Leute gekommen sind, ob sie Eheprobleme hatten, Schwierigkeiten oder Krankheiten, sind sie da hingekommen in den salomonischen Tempel, in die Herrlichkeit des Herrn und sind geheilt und versöhnt wieder rausgekommen. Und das ist doch begehrenswert. Also in die Anfänge der Pfingstbewegung unserer Gemeinde in 1906 rum in der Azusa Street ist genau das auch passiert. Und das kann immer wieder passieren, dass die Herrlichkeit Gottes sich bei uns lagert und alle heil werdet. Und alle heil werdet. Gott ist ein Gott des Friedens. Und er möchte, dass wir wirklich, dass es uns gut geht. Dass es uns gut geht. Dass wir unsere Seele regelrecht bei ihm baumeln lassen können. Jesus hat es mal gesagt, dass Gott ein liebender Vater ist. Gott ist ein liebender Vater. Kann sich jemand einen liebenden Vater vorstellen? Der Daniel hat es letzte Woche bei der Beerdigung hat er das erzählt, wie die Kinder dann, wenn der Karl heimgekommen ist von der Arbeit, die Kinder sich dann an seinem Bein festgehalten haben und er sie dann ins Bad schleifen müsse. Und da muss es ja lustig zugegangen sein, oder? Ein liebender Vater. Gott ist ein liebender Vater. Der ist genau so. Und Gott ist auch so, wie Jesus das in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt. Gott wartet, geht raus an die Gabelung, an die Weggabelung und hält Ausschau. Hält Ausschau und wartet jeden Tag. Kommt er, wann kommt er? Und er hat nicht damit rechnet, dass er nicht kommt. Er kommt. Und er hat auf seinen Sohn gewartet. Runtergewirtschaftet. Gestunken. Der hat ausgesehen. Meine Güte. Und der Vater kommt und läuft ihm entgegen. Er läuft ihm entgegen. Und die Kette war ihm egal, auch wenn der noch Schwein gestunken hat. Er hat ihn in den Arm genommen, hat ihn drückt. Und ich sagte, hey, mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig. Könnt ihr euch vorstellen, was Jesus für eine Sehnsucht in die Herzen der Menschen gesät hat, als er dieses Bild gebracht hat? Gott ist ein liebender Vater. Und es war ihm vom Anfang an, als der Sündenfall damals im Paradies geschehen ist, von Anfang an war es ihm immer ein Plan, die Menschen wieder unter seine Fittiche zu bringen. Immer. Er hat immer den Plan gehabt, hey, ich möchte mich versöhnen mit meinen Kindern. Ich möchte mich versöhnen. Er möchte, dass er ins Unheil rennt. Und immer wenn er Weisung gibt, dann gibt er Weisung zum Guten. Weisung zum Heil. Er möchte, dass wir im Frieden leben. Dass wir einander helfen. Und dass wir Freunde Gottes genannt werden. Selig sind die Friedensstifter. Denn ihnen wird Friede geschenkt. Wenn gute Weisung da ist und gute Weisung geht von Gott aus, dann kann es gelingen, dass die Menschen das Kriegshandwerk nicht mehr erlernen. Sie lernen es nicht mehr. Sie wollen es nicht mehr. Und dann wird ein Friede herrschen, den wir Menschen uns mit unseren menschlichen Maßstäben nie erreichen können. Nie. Das kann nur Gott wirken, indem wir Weisung von ihm empfangen. Und nach dem handelt, was er für uns vorgesehen hat.